Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
Und ich bin Jenny Dagen.
Und heute starten wir unseren Podcast früh am Morgen und ein bisschen frührend vor dem Vivarium. An diesem Februartag ist es etwa 5 Grad. Es sind also ideale Temperaturen für das, was jetzt gerade passiert.
Morgen! Mal warten, ob sie jetzt freiwillig kommen.
Der da gepfiffen hat, war der Zolli-Tierpfleger Markus Bracher. Seine Begrüßung gilt aber nicht uns, sondern den Königspinguinen. Er ist durch ein kleines Türli links vom Haupteingang vom Vivarium verschwunden.
Das, der kleine Eingang ist mir noch nie aufgefallen. Ah, ja. Weißt du, dass es da ein kleines Stegeli hat?
Das Türli führt direkt in die Innenanlage der Königspinguine inne. Der Stall, wie es in der Fachsprache heisst.
Hey, ich gehe mal schnell rein schauen. Mal Bescheid geben.
Der Markus Bracher geht zu den Königspinguinen inne. Es geht ein paar Sekunden. Und plötzlich kommt uns eine ganze Schar Pinguine entgegen.
Jetzt geht's los, jetzt kommen sie. So, 19. Also die Königspinguine sind komplett. Die wollen alle raus.
19 Königspinguine hat es im Zolli. 10 Männchen und 9 Weibchen. Und so wie heute läuft es an vielen Morgen zwischen November und März ab. Wenn es unter 10 Grad ist, dürfen sie aus ihrer Innenanlage raus und laufen dann früh am Morgen zu ihrer Aussenanlage auf der anderen Seite des Vivarium.
Also weil eben heute so kalt ist und Pinguinwetter ist, nehmen sie raus, damit sie mal ein Sonnenlicht oder ein weniger Sonnenlicht haben, sich ein bisschen bewegen können und mal etwas anderes sehen.
Der Weg zwischen Innen- und Aussenanlage ist eigentlich nicht weit. Wenn man zügig geht, hat man ihn in 2 Minuten zurückgelegt. Aber die Königspinguine haben ihr eigenes Tempo.
Dann machen sie ihr Tempo, das ihnen gefällt. Ich sage immer, die haben keinen Termin, die haben kein Handy. Die sollten eigentlich keinen grossen Stress haben.
Und so laufen auch wir fast ein bisschen meditativ mit Markus Bracher hinter den Königspinguinen her und packen gerade die Gelegenheit am Schopf, die Tiere ein bisschen genauer anzuschauen. Die Königspinguine machen ihrem Namen alle Ehre. Obwohl sie eher klein sind, zwischen 85 und 95 cm, haben sie mit ihrem charakteristischen Aussehen tatsächlich etwas Königliches an sich. Die Flügel, der Rücken und der Schwanz sind fast schwarz und erinnern ein bisschen an einen Frack. Ihr Gefieder am Bauch ist weiss mit einer leuchtenden gelb-orangen Verfärbung auf der Brust. Der Kopf ist ebenfalls schwarz, bis auf ein paar leuchtende gelb-orange Flecken am Nacken und am Schnabel. Sie sind die zweitgrößte Pinguinart, gerade nach dem Kaiserpinguin. Der sieht sehr ähnlich aus wie der Königspinguin. Bei ihm sind die gelb-orangen Flecken aber nicht so leuchtend. Kaiserpinguine sind etwas grösser als Königspinguine. Im Zolli kann man die beiden aber nicht verwechseln. Der Zolli hält nämlich gar keine Kaiserpinguine.
Während der Markus Bracher mit dem Königspinguin zur Aussenanlage läuft, sind wir zur Jessica Bohrer gegangen. Sie ist die Kuratorin der Königspinguin im Zolli. Sie erzählt uns als erstes, dass Königspinguin in freier Wildbahn im subantarktischen Raum leben, auf Inseln rund um die Antarktis, also im Südpol. Hier leben sie in Kolonien, die zum Teil mehrere hunderttausend Tiere umfassen. Ihr Lebensalltag ist geprägt von der Fortpflanzung, der Aufzucht der Jungtiere und von der Nahrungssuche.
Tiere finden sich in den Kolonien, wenn sie ankommen. Sie haben ein Ritual, wo sie zusammen Leute von sich geben und zusammen nicht ganz singen. Es ist ein bisschen ein heikles Kerzen, aber das ist zur Paarbildung wichtig. Und dann kommt es zur Paarung auf dem Land. Sie legen nur ein Ei. Also es ist nur ein Ei pro Jahr, das gelegt wird. Und das wird auf den von den älteren Tieren ausbrütet. Das heisst, sie bauen gar kein Nest, sondern sie machen das Ei auf die Füße und unteren Hautfalten vorne im Bauch und brüten es so aus. Das machen Männchen und Weibchen, die beide ausbrüten und dann müssen sie das Ei einander übergeben.
Rund 55 Tage geht die Brut durch. Dann schlüpfen die Jungtiere.
Das Interessante bei Königspinguin ist, dass es dauert über ein Jahr, bis ein Jungtier selbstständig wird. Es geht etwa 13 bis 14 Monate. Das heisst, dass jedes Pärchen nicht jedes Jahr ein Ei legen und ein Jungtier aufziehen kann. Es gibt höchstens 2 Jungtiere pro 3 Jahre.
Die ersten paar Wochen verbringen die Jungtiere noch in der Obhut von ihren Eltern. Männchen und Weibchen wechseln sich dabei alle paar Tage ab. Das eine betreut das Jungtier, während das andere auf die Jagd geht. Nach etwa 40 Tagen gehen beide Elternteile auf die Jagd und verschiedene Jungtiere stehen in sogenannten Krippen zusammen.
Ja, das sind alles Jungvögel ab etwa 40 Tagen alt, die sich zusammendienen und zusammenstehen. Wenn sie noch zusammenstehen, können sie ein bisschen die Temperatur voneinander können sie sich zusammenhudeln und warm halten zusammen. Andererseits ist es auch, wenn es ein Fressfeind gibt, ist es natürlich immer besser, wenn man in einer Gruppe ist. Dann ist es weniger möglich, dass man selber genommen wird. Das ist ein ganz wichtiges Verhalten für junge Königspinguine, weil die älteren Tiere lassen sie eine Woche lang allein an Land auf der Insel zurück. Es geht so lange, bis die flügge werden und bis sie selbstständig werden, dass die Eltern müssen jagen und fischen müssen. Und sie kommen nur alle 5 bis 6 Wochen zurück, können die Jungen füttern, teilweise auch ein paar Monate nicht. Und in dieser Zeit stehen eben die Jungen alle so zusammen, damit sie sich ein bisschen gegenseitig warm halten können.
In dieser Zeit werden die Jungen also zum Teil wochenlang nicht gefüttert und verlieren bis zur Hälfte von ihrem Körpergewicht. Auch die älteren Tiere leisten in dieser Zeit Extremes. Sie schwimmen kilometerweit, um an ihr Futter zu kommen. Sie tauchen bis zu 300 Meter tief, um an die begehrten Fisch- und Tintenfische heranzukommen. Und sie können dabei bis zu 5 Minuten lang die Luft anhalten. Während so einem Jagdgang, der mehrere Wochen dauern kann, nehmen die älteren Tiere bis zu 20 Kilo an Futter auf. 20 Kilo, das ist mehr wie ihr eigenes Körpergewicht.
Königspinguin wiegt noch immer zwischen 10 und 16 Kilo. Männchen sind im Durchschnitt ein bisschen grösser als die Weibchen. Also ja, die können gut fressen. Das ist bei vielen Pinguinarten so. Die sind sich so ausgerichtet, dass sie aufs Mal sehr, sehr viel fressen können, weil sie eben nicht regelmässig unbedingt fischen können. Und sie müssen natürlich auch einen Fischschwarm finden, damit sie dann fressen können. Aber wenn sie das nicht, weil sie nicht garantieren können, dass sie das immer finden, können sie aufs Mal sehr viel fressen. Und dann haben sie ein Verdauungssystem, das entsprechend angepasst ist. Also sie schlucken den Fisch ganz, aber haben dann eine sehr starke Verdauung, die das alles ablehnen kann.
Ein paar Wochen kommen sie dann zu ihren Jungtieren zurück und füttern sie damit.
Sie würgen es wieder auf und die Jungen stecken ihren Schnabel bei den Älteren in den Schnabel und fressen so.
Nach etwa 14 Monaten lösen sich die Jungtiere von ihren Eltern und mit etwa 3 Jahren werden sie dann selber geschlechtsreif. Übrigens, von Pinguin heisst es immer wieder, dass sie monogam seien. Das heisst, dass sie das Leben lang mit der gleichen Partnerin oder dem gleichen Partner zusammenleben. Wir fragen Jessica Bohrer, ob das stimmt.
Es stimmt nicht ganz. Sie sind bis zu einem gewissen Punkt monogam. Also innerhalb einer Saison sind sie nur mit einem Partner zusammen. Aber auf die nächste Saison wechseln bis zu 70% der Tiere den Partner aus. Das heisst, 30% bleiben halt gleich mit dem gleichen Partner für die nächste Saison, aber durchaus nicht alle.
Eine weitere interessante Tatsache ist, dass Königspinguine auch immer wieder gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen, sagt Jessica Bohrer.
Das ist auch in der Wildbahn so, dass das durchaus vorkommt. Es ist auch nicht, weil es am einen oder am anderen Geschlecht fehlt. Das heisst, es gibt auch gleichgeschlechtliche Paare, wenn es eigentlich auch vom anderen Geschlecht noch die oben hat.
Gleichgeschlechtliche Paare kommen auch in Zoos vor, sagt Jessica Bohrer. Das stelle ich einem vor gewisse Herausforderungen, wenn es um einen Nachwuchs ging.
Vor allem, wenn es zwei Männchen sind, können sie natürlich kein Ei legen. Das heisst, sie müssen jemand anderem gehen, ein Ei oder ein Jungtier klauen. Aber wir können doch etwas entgegenwirken, wenn es zwei Männchen sind und können ein Gezei geben. Und sie bebrüten dann das oft perfekt. Es gibt auch durchaus gleichgeschlechtliche Paare, die sehr gut Jungtiere aufziehen. Also bei Pinguinen, aber auch bei anderen Arten, wenn man ein befruchtetes Ei gibt, zwei Männchen. Oder wenn sich halt bei einem Weibli-Weibli-Paar das eine Weibli gleich mit einem Männchen gepaart hat. Das ist kein Problem, die können das auch zusammen aufziehen.
Und Sie sagen, das ist etwas, was eigentlich auch bei anderen Tierarten vorkommt. Also es ist gar nicht so selten.
Also es kommt bei anderen Vogelarten definitiv vor. Also zum Beispiel auch Flamingos. Oder verschiedene Möwenarten gibt es auch gleichgeschlechtliche Paare.
Es ist jetzt in dieser Sendung schon ein paar Mal gesagt worden und Jessica Bohrer hat es jetzt gerade selber noch mal erwähnt. Pinguine, die Tiere, die einen grossen Teil von ihrem Leben an Land verbringen und perfekt aufs Wasser angepasst sind, sind keine Säugetiere und auch keine Fische, sondern Vögel. Vögel, die aber nicht fliegen können. Also auf alle Fälle nicht in der Luft. Gemäss der Jessica Bohrer kommt die Art, wie sie sich im Wasser bewegen, dem Fliegen aber sehr nach.
Wenn man einen Pinguin beim Schwimmen zuschaut, das ist eigentlich die genau gleiche Flügelbewegung wie beim Fliegen. Der fliegt sozusagen einfach unter Wasser. Fliegen ist etwas extrem Nützliches, wenn man Fressfeinde will entkommen, aber das funktioniert natürlich hauptsächlich für landbundene Fressfeinde. Aber dort, wo Königspinguine leben, gibt es am Land praktisch keine Feinde. Ab und zu gibt es etwas, wo vielleicht einem Küken oder einem Ei Schaden kann zufügen, aber nicht wirklich einem erwachsenen Königspinguin. Und dann haben sie sich einfach komplett verlagert und fliegen jetzt halt unter Wasser. Es ist die einzige Vogelgruppe, die wirklich alle komplett angepasst sind für ein Leben im Meer und das Fliegen unter Wasser.
Der Grund dafür, dass Pinguins Fliegen in der Luft verlernt und sich stattdessen auf ein Leben im Wasser und an Land spezialisiert haben, liegt weit in der Vergangenheit. Vor etwa 140 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, haben sie sich von anderen Vogelgruppen abgespalten.
Also alle heute flugunfähigen Vogelarten stammen von Vorfahren ab, die haben fliegen können. Das heisst, es war nicht unbedingt ein Pinguin, der fliegen konnte, aber ihre Vorfahren haben fliegen können. Sie haben das aber durch die Evolution verloren, weil es ihnen eben mehr bringt, dass sie sehr gut schwimmen und tauchen können. So können gewisse Feinde kommen und natürlich so auch ihr Futter finden.
Obwohl Pinguine also perfekt ans Wasser angepasst sind, die kurzen Spaziergänge, die Markus Bracher mit den Königspinguinen macht, sind für sie nichts Ungewöhnliches. Auch in der freien Wildbahn sind Königspinguine immer wieder zu Fuß unterwegs.
Ja, das gehört auch zu ihrem Alltag dazu. Natürlich sind sie im Wasser viel eleganter unterwegs. Dort am Land sehen sie immer ein klein bisschen tollpatschig aus. Aber sie laufen durchaus auch in der freien Wildbahn. Oft nisten sie zwar in der Nähe von Stränden, also dass sie nicht allzu weit laufen müssen, aber es gibt Kolonien, die bis zu über einen Kilometer im Innenland weg vom Meer sind. Das heisst, sie können gut laufen.
Zurück zu Markus Bracher. Inzwischen ist fast eine Viertelstunde vergangen und die Königspinguine haben uns langsam, aber zielsicher zur Aussenanlage geführt. Jedenfalls fast. Kurz bevor wir links zum Hintereingang vom Vivarium abbiegen, hat einer einen anderen Weg eingeschlagen.
Nein. Komm. Ich sag's, es ist wie in einer Schulklasse. Zwei, drei muss man im Auge behalten. Zwei, drei probieren abzubiegen, einen anderen Weg zu lehnen, dass sie aber immer genau in die gleichen drei. Den müssen wir noch holen, sonst geht er noch zu den Känguru.
Okay. Ist er auch schon mal dort gelandet?
Ich habe mal mit ihm schnell einen kurzen Besuch gemacht. Ich bin eine Tierpflegerin, die auch mit den Pinguinen arbeitet. Dann sind wir sie schnell besuchen und wieder retour. Ja, den müssen wir holen. Das ist dem egal, was die anderen machen.
Ein paar Momente später ist auch er wieder auf dem richtigen Weg und kurz darauf ab stehen alle Pinguine in ihrer Aussenanlage und schauen uns an.
Jetzt sind wir an der Aussenanlage, also das heisst Gärtli. Das ist einfach so ein kleines Häkli, das wir aufgestellt haben. Ist nicht gerade hoch, aber die Pinguine auch nicht gumpen können. Bleiben die hier? Ja, die haben die nicht gerade. Gibt mir recht. Jetzt können sie ein bisschen draussen stehen. Sie haben zwar keinen Wasserzugang, brauchen sie aber auch nicht. Weil eben Brüten, oder wenn einer eine Woche lang das Ei unter dem Bauch hat, dann hat er auch kein Wasser. Und so oben reingehen, haben sie ihr das Wasser wieder.
Und da bleiben sie jetzt bis am 11 Uhr, wo es nachher wieder zum Weiterlaufen geht?
Ja, also am 11 Uhr gehen wir spazieren. Und wenn es so ist wie heute, also weniger als 10 Grad oder bis 10 Grad, dann dürfen sie auch nach dem Spaziergang wieder raus, werden hier gefüttert. Und kommen noch irgendwann am Nachmittag. Das kann 3:30 sein, kann 4 sein, 4:30 sein. Dann gehen sie dann rein.
Für den Markus Bracher geht es jetzt weiter mit Stallputzen. Fleissige Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen es nämlich schon. Der Arbeitsalltag eines Tierpfleger im Zolli besteht zu einem grossen Teil aus Saubermachen. Und während er mit dem Schlauch die Innenanlage abspritzt, und die grossen Scheiben putzt, warten wir darauf, bis es endlich 11 Uhr wird. Dann findet nämlich der beliebte Pinguinspaziergang statt. Was dort passiert, wer dann alles schaut und warum die ehemalige Tierpflegerin Elisabeth Ando den seinerzeit überhaupt im Zolli eingeführt hat, das erfahren wir im nächsten Teil vom
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.